HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. In der heutigen Hörbuchzeit tummeln sich reichlich bekannte Autorennamen mit Hörbüchern oder auch Hörspielen zu ihren neuen Werken. Ich nenne mal Ferdinand von Schirach, Blixer Bargeld oder auch Jan Weiler. Bei letzterem geht es um ein Hörbuch für Kinder. Legen wir los mit Ferdinand von Schirach, den man nicht mehr groß oder ausführlich vorstellen muss, mit Erzählungsbänden wie Verbrechen, Schuld und Strafe sowie die Romane Der Fall Collini und Tabu. Da hat er nicht nur in Deutschland es zu Ruhm gebracht, sondern auch international. Dann kam sein Theaterstück mit Publikumsbeteiligung, mit dem Titel Terror, auf Bühnen im ganzen Land aufgeführt. Zuletzt dann sein sehr persönlich gehaltenes Buch Kaffee und Zigaretten und auch ein Plädoyer für neue Menschenrechte, Jeder Mensch, betitelt. Nun ist wieder ein Erzählband von Ferdinand von Schirach erschienen. Er heißt Nachmittage. Wohin führen uns diese Erzählungen, Dorothee Meyer-Karweg?
Also geografisch geht's rund um die ganze Welt. Das reicht von Tokio, Oslo, Zürich, Wien, Marrakesch und so weiter. Der Autor ist halt ein weitgereister Mann und lässt uns das auch wissen. Die Orte sind aber nur der Hintergrund für seine Erzählungen über Menschen und ihre Abgründe, über dramatische Ereignisse oder auch philosophische Fragen.
Und wenn wir das noch etwas näher unter das Mikroskop nehmen, um was geht's im Einzelnen?
Ja, also in einer Geschichte beschreibt Ferdinand von Schirach beispielsweise, wie eine Schlägerei ein ganzes Leben verändern kann. Dann geht es einmal um einen jungen Mann, der vor lauter Liebe vergisst, dass er nicht schwimmen kann. Oder es geht auch um die Unmöglichkeit zu denken, was vor dem Urknall war. Und in einer Geschichte, da hören wir jetzt ein Beispiel gleich raus, da geht es um eine Frau, die meint, ihr Ehemann sei ein Exhibitionist, ein gesuchter Exhibitionist. Und dann bei der gemeinsamen morgendlichen Fahrt zur Arbeit merkt er, dass irgendwas nicht mit ihr stimmt. Und da hören wir mal rein. Es liest Hans Zischler.
Was ist mit dir? Nun sag schon endlich, sagte er. Sie fuhren den gleichen Weg wie jeden Morgen. Er fragte sie noch zweimal, immer etwas drängender, aber sie konnte nicht antworten. Ihr Leben war zusammengebrochen. Sie stellte sich vor, was nun passieren würde. Alexander würde verhaftet und müsste ins Gefängnis oder, schlimmer noch, in eine psychiatrische Anstalt. Vermutlich werden solche Leute weggesperrt, dachte sie. Die Mädchen werden in dem Prozess gegen ihn aussagen. Über seine widerwärtigen Neigungen wird öffentlich diskutiert werden. Vielleicht wird sie selbst vor Gericht erscheinen und Auskunft über Alexanders sexuelle Vorlieben geben müssen. Natürlich wird er seine Zulassung als Tierarzt verlieren. Die Praxis wird geschlossen werden. Die Leute werden sie auf der Straße ansprechen. Sie ist sich sicher, dass sie diese Schande nicht ertragen kann. Ja, sie hätte immer zu ihm gehalten, bei allem anderen. Das hatte sie in der Kirche geschworen. Selbst wenn er fremdgegangen wäre, hätte sie ihm das verzeihen können. Aber jetzt, diese ekelhafte Sache hier, es wird nicht anders gehen. Trennung. Scheidung. Es ist seine Schuld. Sie kann ihm da nicht beistehen, wirklich nicht. Sie wird ihren Mädchennamen wieder annehmen und zurück nach Gießen gehen. Vielleicht bekommt sie ja die alte Stelle an der Uni wieder. Sie hat sich immer gut mit der Dekanin verstanden. Noch heute schicken sie sich Karten an Weihnachten. So, jetzt reicht es. Was ist denn? Fragte Alexander. Sie musste es ihm sagen. Jetzt. Ich weiß, dass du der Exhibitionist bist. Ich will die Scheidung.
Tja, welch ein abgrundtiefer Verdacht. Und was das dann mit den beiden macht, das ist schon sehr, sehr spannend erzählt. Und was ich hier super interessant finde in dieser Geschichte, wie sie gedanklich sofort umschaltet. Also der Mann ist ja jetzt dann im Gefängnis oder kommt dann ins Gefängnis und sie macht dann gleich Pläne für ihr Leben. Also das sagt auch sehr viel über die Beziehung dann aus. In einer anderen Erzählung steht eine Konzertpianistin im Mittelpunkt, die nach einem Konzert zu einem Empfang reicher Industrieller eingeladen wird. Und irgendwann wird dann eine Schubert-Aufnahme der Pianistin eingespielt auf diesem Empfang und dazu werden Ortolane serviert. Also diese kleinen Vögel, Ammern sind das, deren Verzehr eigentlich verboten ist. Und sie erzählt, auf wie grausame Art die kleinen Vögel zubereitet werden und wie sie dann auf dem Fest zu ihren Ehren verzehrt wurden.
Die Gäste haben sich die großen schwarzen Servietten über den Kopf gelegt. Die Sache mit den Servietten hat Tradition. Man will nicht, dass sich das Aroma verflüchtigt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie absurd das war. Ortolane werden im Ganzen gegessen. Sie werden auf einmal in den Mund gestopft, mit allen Innereien, Knochen und so weiter. Die Leute am Tisch kauten lange darauf herum, sie schmatzten und bei meinem Tischherrn tropft etwas Gelbes in langen Fäden auf den Teller. Im Hintergrund meine Schubert-Aufnahme. Oh Gott! Ich bin aufgestanden und habe das Haus verlassen, ohne mich zu verabschieden. Sie saßen ja noch immer kauend unter ihren schwarzen Servietten. Auf der Straße habe ich die blöden, hochhackigen Schuhe ausgezogen und bin in meinem Abendkleid losgerannt, bis ein Taxi mich mitnahm. Noch in der Nacht habe ich meinen Bruder angerufen und ihm gesagt, dass es mir gut ginge, ich jetzt aber alleine sein wolle. Der Agentur habe ich nur eine E-Mail geschrieben, dass ich nicht mehr zur Verfügung stünde. Und das ist auch jetzt noch so. Ich stehe nicht mehr zur Verfügung.
Ich stehe nicht mehr zur Verfügung. Also dieses Erlebte ist so schrecklich für sie, dass sie aufhört, als Konzertpianistin auf Tour zu gehen. Sie will mit diesen Reichen, mit dieser ganzen Show rund um die Musik nie wieder etwas zu tun haben. Die Frage ist dann, ob das für sie die richtige Entscheidung ist. Es sind in der Mehrheit übrigens Frauen, von denen Ferdinand von Schirach hier erzählt. Frauen, die dann irgendwann handeln, oft nach langer Zeit des Unwillens, dann aber durchaus radikal. Und das reicht dann bis zum Mord. Die Morde, die hier beschrieben werden, werden hier übrigens nicht gesühnt. Aber sie müssen irgendwann doch mal einer Person erzählt werden, hier eben dem Autor, wie fiktiv er und seine Geschichten dann auch immer sind.
Sie sagten es, Dorothee Meyer-Karweg, als Interpreten hören wir den Schauspieler und Publizisten Hans Zischler, eine sehr bekannte Stimme. Ich muss sagen, ich lasse mich von ihm immer gerne einfangen. Er hat ein wunderbar fließendes Tempo, sehr unterhaltsam. Und eine Stimme, von der ich mich gerne unterhalten lasse.
Ja, ich finde aber auch, dass sie ein bisschen was Einlullendes hat. Das ist bei dieser schönen Stimme, sag ich mal, immer so eine gewisse Gefahr. Er klingt sehr entspannt, melodiös ebenfalls. Das ist so eine Art Singsang, kommt da so rüber. Dadurch bekommen die Geschichten aber natürlich auch eine gewisse Leichtigkeit und das Abgründige am Schluss trifft einen dann so mit doppelter Wucht. Also diese Fallhöhe, die so entsteht, die finde ich einfach ganz großartig. Und ja, außerdem spürt man in seiner Stimme stets diesen weltläufigen Gentleman, der sich in allen gehobenen Gesellschaftsschichten zu Hause fühlt. Und das ist letztendlich auch die Welt von Ferdinand von Schirach. Und auch die Probleme in diesen Erzählungen spielen auch oft in den höheren Gesellschaftsschichten, also bei den Reichen und Schönen.
Was sich dann zunächst mal elitär anhört, aber letzten Endes interessieren sich ja doch sehr viele Menschen für die da oben. Vor allem dann, wenn man erzählt bekommt, dass die Schwerkraft des Lebens dort genauso wirkt.
Ja, genau. So ist es. Und insgesamt sind die Probleme ja doch auch allgemein menschlich und das macht sie dann auch nochmal faszinierend.
Dorothee Meyer-Karweg, da steht also ein großes Lob hinter Ihrer Besprechung mit Ausrufezeichen.
Genau, so ist es. Also es sind Geschichten, die man sich auch wirklich mehrfach anhören kann, die einen tief berühren und vor allen Dingen auch zum Nachsinnen über das Leben an sich anhalten können und auch moralische Fragen aufwerfen. Und ja, ich kann nur raten, man sollte unbedingt Pausen nach den einzelnen Geschichten einlegen. Sie sollten doch solitär genossen werden.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über das neue Hörbuch Ferdinand von Schirach, Nachmittage, gelesen von Hans Zischler. Das Ganze umfasst 3 CDs mit 3,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 22 Euro bei der Hörverlag erschienen. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und darin geht es jetzt um Dirk Stermann. Er ist gebürtiger Duisburger, aber der End-50er lebt schon seit über 30 Jahren in Wien und zählt zu den populärsten Kabarettisten und Fernsehmoderatoren dort. Aber auch in Deutschland hat er seine Auftritte in Film, Fernsehen, Radio. Dirk Stermanns Roman, 6 Österreicher unter den ersten 5, darin geht es um seine Erfahrungen mit Österreich und den Österreichern selbst. Das ist ein Roman, der sich allein in Österreich über 150.000 Mal verkauft hat und der hatte einen Helden namens Dirk Stermann. Nun hat der Autor ein neues Buch über diesen Mann geschrieben, der so heißt wie er selbst. Der Gedanke an eine Autobiografie liegt deswegen nahe, aber es kann sich ja auch einfach nur um ein Spiel mit dem eigenen Namen und den eigenen Lebenslinien handeln.
Ja, so ist es. Es gibt durchaus biografische Anklänge, aber ich gehe davon aus, alles ist sehr überspitzt und auch verändert worden. Dieser Dirk Stermann in diesem Werk stammt, wie der Autor auch, aus Duisburg, ist in jungen Jahren nach Österreich ausgewandert, wohnt in Wien, ist ebenfalls erfolgreicher Moderator und Kabarettist. Und er hat auf seine alten Tage noch mal mit seiner Frau Nina ein Kind bekommen, und zwar einen kleinen Jungen. 4 Jahre ist er jetzt alt und er heißt Hermann. Und nachdem sich Nina hauptsächlich in den ersten Jahren um das Kind gekümmert hat, kommt der Tag, vor dem sich viele Männer wahrscheinlich fürchten, der Tag, an dem sie ihrem Mann sagt, dass sie wieder arbeiten wird. Und zwar nicht ein paar Stunden pro Woche, sondern voll. Sie hat ein Angebot bekommen, für ein halbes Jahr nach New York zu gehen und dort beim österreichischen Kulturforum zu arbeiten. Und der Hermann, der kleine Hermann, soll beim Vater bleiben. Tja, das wirft natürlich die Leben ziemlich durcheinander und da muss auf jeden Fall ein Babysitter her. Die beiden machen sich dann auf die Suche. Naja, hauptsächlich Nina sucht und findet dann jemanden. Und zwar ein Mann, Maxim, ein Ukrainer, und lädt ihn ein. Und Dirk Stermann kommt mal wieder ein bisschen zu spät zu diesem Vorstellungsgespräch und sieht sich dann vollendeten Tatsachen gegenüber.
Der Mann wirkte wie der Türsteher eines Lokals, in das ich mich nicht hineintrauen würde. Hatte sie ihm ernsthaft zugesagt, ohne vorher mit mir zu sprechen? »Kommen Sie, ich zeig was«, sagte er und erhob sich. Er hatte breite Schultern, das sah man, wenn er sich bewegte. Der Sweater spannte sich über seinen Muskelbergen. Ich stand auch auf. Ich war größer als er, aber ein Königspudel ist ja auch größer als ein Pitbull. Zielstrebig ging er in mein Arbeitszimmer. »Hier werde ich schlafen«, sagt die Frau. »Ich hab schon mal vorbereitet.« In meinem Arbeitszimmer steht mein Schreibtisch am Fenster, ich habe mehrere Bücherregale und ein Bett, in dem ich schlafe, wenn ich spät oder betrunken von einem Auftritt oder einer Fernsehaufzeichnung nach Hause komme. Maxim hatte jedes einzelne Möbelstück umgestellt. Er hatte den Schreibtisch und die Regale in eine Ecke geschoben und das Bett so davor gestellt, dass der Schreibtisch nicht mehr zu erreichen war. »Ist besser so«, sagte er. Ich war zu perplex, um gleich zu antworten. »Hier kommt mein Boxsack hin, brauche Platz«, sagte er. »Und Stange da an die Wand für Klimmen, da kann ich mit dem Kind trainieren und ohne Kind, ist besser.«
Tja, und damit ist dieser Maxim der neue Babysitter, solange Nina eben in den USA weilt.
Und wir hörten gerade den Autor selbst, also Dirk Stermann, und man merkt schon, er hat seine Stimmausbildung und er ist ja auch schließlich unter anderem Radiomoderator, und trotzdem finde ich ihn ein bisschen steif.
Ja, also man merkt, er ist kein wirklicher Theaterschauspieler, der so stimmlich jede feine Nuance herausarbeiten kann. Aber er hat zumindest eine angenehme tiefe Stimme und liest das alles recht gelassen vor. Also letztendlich bin ich ihm über die fast 9 Stunden gerne gefolgt. Aber es stimmt schon, er klingt ein bisschen trocken. Und ich glaube, er ist einfach jemand, der auch hervorragend live performen kann.
Da hört sich manches ganz anders an, ganz schnell. Ja. Kehren wir zurück zum Inhalt, Dorothee Meyer-Karweg. Man kann erwarten, dass sich dieser Maxim als liebevoll und überhaupt perfekt für den Job entpuppt, allen Zweifeln zum Trotz, oder?
Ja, genau. Ich gebe zu, das ist dann auch ein wenig vorhersehbar, so ist es. Aber es gibt bis dahin noch etliche Hürden zu nehmen. Maxim hat sich nämlich vorher als Kampfsportler in schlecht gelüfteten Hallen in Industriegebieten herumgeschlagen und als Dirk Stermann das hört, findet er das nicht gerade perfekt für seinen kleinen Sohn. Außerdem bringt er nun dem kleinen Hermann das Boxen bei, auch den Umgang mit einer Axt. Also Hermann findet das alles großartig, sein Vater dann nicht so sehr. Aber der hat natürlich auch viel zu viele Auftritte. Er muss den Kleinen diesem Maxim immer wieder überlassen. Und ja, es geht gut und der kleine Hermann liebt bald seinen neuen großen Freund.
Lebt denn der Roman allein von den immer wieder vielleicht nicht so ganz einfachen Interaktionen zwischen zwei unterschiedlichen Männern?
Nein, also Dirk Stermann ist wirklich ein Meister der gekonnten Abschweifungen. Roman und Lesung leben von vielen, vielen Episoden aus Stermanns Leben, aus besonderen Beobachtungen des Alltags, aus witzigen Begebenheiten mit Freunden. Ich hoffe, die erkennen sich nicht wieder. Und man merkt dabei, Dirk Stermann ist nicht so ganz uneitel, aber er nimmt sich und seine Arbeit auch immer wieder selbst auf die Schippe und das tut dem Ganzen sehr gut. gut. Also so erzählt er beispielsweise von einem regelrecht absurden Auftritt, für den der Veranstalter, ein Herr Mondschein, überhaupt keine Werbung gemacht hat. Das sei alles rausgeschmissenes Geld. Dirk Stermann soll dann gegen Mitternacht als krönender Schlussgast nach zwei Musikgruppen auftreten. Die Halle ist riesig, die Zuschauerzahl auch nach den beiden Vorgruppen im unteren zweistelligen Bereich.
Ich überlegte heimlich, die Flucht anzutreten. Aber irgendwie war ich auch gespannt, ob die versprochenen Massen tatsächlich noch kämen. Man kennt ja so etwas. Vorbands, die vor leeren Rängen spielen und dann wie aus dem Nichts strömen die Massen für den Hauptakt herein. Mondschein verabschiedete sich von mir. Ich muss kurz weg zum Bankomaten. Das Unterland-Trio will Cash auf die Hand, sagte er, die Autoschlüssel in der Hand. Dann möchte ich mich da gerne anschließen, sagte ich. Cash auf die Hand ist immer gut. Ich habe mit Ihrer Agentur ausgemacht, dass ich das Honorar überweise. Außerdem kriege ich nicht so viel aus dem Bankomaten. Bis gleich. Er lief zum Parkplatz und stieg in einen Mercedes-Jeep mit Kitzbühler Kennzeichen. Ich trottete zurück in die Halle. Bis zu meinem Auftritt unterhielt ein DJ die kleine Menge. Drei betrunkene Damen tanzten, die anderen standen an der Bar. Vier Zuschauer waren gegangen. Die drei Tänzerinnen hatten ein paar tausend Quadratmeter Platz. Trotzdem tanzten sie auf engstem Raum. Wahrscheinlich, um sich nicht ganz so verloren zu fühlen. Die Welt ist groß. Und wir sind klein. Um 11:45 kamen 6 zusätzliche Besucher. Das war mein Publikum. 17 waren es jetzt insgesamt. Punkt Mitternacht stand ich hinter der Bühne. Der DJ hörte auf zu spielen und kündigte mich an. Meine Damen und Herren, Dirk Stermann. Ich betrat die Bühne und sah ins Publikum. Die drei Tänzerinnen waren weg. Blieben also noch 14 Besucher.
Tja, das ist, glaube ich, ein Albtraum für jeden, der schon mal auf der Bühne gestanden hat. Aber Dirk Stermann zieht den Auftritt durch. Doch der Veranstalter, der hat sich inzwischen aus dem Staub gemacht und Dirk Stermann bekommt sein Geld halt nicht. Doch auch da kommt dann Maxim ins Spiel, beziehungsweise dessen Freunde, Schränke wie Maxim selbst. Die spüren den Veranstalter auf und machen ihm sehr freundlich klar, dass es für ihn durchaus besser ist, das Geld zu bezahlen, und zwar sofort.
Hey, damit wird Maxim sozusagen zu einem Mann für alle Lebenslagen zu gut, um wahr zu sein. Aber wir sind ja schließlich auch in der Fiktion.
Ja, wer weiß. Also unbedingt, er passt für alles. Und am Schluss hilft der Dirk Stermann sogar auch aus einem ganz persönlichen Tief. Denn neben allem Witz und aller Situationskomik enthält der Roman auch durchaus berührende und traurige Momente.
Und das ist eine Mischung, die Ihnen sehr gut gefallen zu haben scheint.
Ja, für mich war es eine echte Entdeckung. Es ist einfach sehr gute Unterhaltung für mich gewesen, leicht geschrieben. Und doch steckt ein bisschen mehr dahinter. Es geht um Beziehungen, um Partner, es geht um Freundschaften und Lebensträume. Und nebenher, wir erfahren da auch viel über Österreich, das Land, in dem sich Dirk Stermann inzwischen sehr zu Hause fühlt. Und das Ganze wird ja mit doch durchaus angenehmer, authentischer Stimme von ihm vorgetragen. Und deswegen war das für mich unbedingt hörenswert.
Und es ging in den letzten Minuten um Dirk Stermann, Maxim, so heißt das Hörbuch, eine Autorenlesung, 2 MP3-CDs sind das, knapp 9 Stunden Hörzeit und zum Preis von knapp 23 Euro ist dieses Hörbuch bei Lübbe Audio erschienen. H2 Kultur, die Hörbuchzeit, und wir kommen zu einer CD nun für Freunde des experimentellen Hörspiels, das den Jurorinnen und Juroren der H2 Hörbuchbestenliste so gut gefallen hat, dass sie es im September auf den 1. Platz gesetzt haben.
Genau, und das heißt Tollhaus und stammt von Blixa Bargeld und Mark Kanak. Und die beiden sind auch zusammen mit dem Musiker Jukka-Pekka Kärvinen auf der CD zu hören.
Und Blixa Bargeld, der Name hat immer noch eine große Strahlkraft. Nur mal zur Erinnerung, ein deutscher Musiker ist das erstmal so von der Grundausbildung her. Performance-Künstler, Komponist, Autor, auch Schauspieler. Und er wurde als Frontmann der Band Einstürzende Neubauten bekannt. Lang ist's her. Aber wer sind jetzt Mark Kanak und Jukka-Pekka Kärvinen, Dorothee Meyer-Kavik?
Also Mark Harnack ist Jahrgang 1965. Er ist geboren in Illinois in den USA, lebt aber seit fast 10 Jahren in Berlin als Autor, Übersetzer, Hörspielmacher. Und er wird auch als Tonarbeiter beschrieben. Das finde ich einen schönen Ausdruck. Das hat so was Handwerkliches. Das gefällt mir. Und er mischt in seinen Werken so Dada-Elemente mit Begriffen aus der Informationstechnologie, scheut aber auch durchaus nicht vor Karlauern und kleinen Anekdoten zurück. Und Jukka-Pekka Kärvinen, das ist ein finnischer Komponist, Schriftsteller und bildender Künstler, also auch ein Allrounder. Und der hat sich unter anderem auf elektronische Musik spezialisiert.
So, und die alle stehen zusammen für das Werk, für das Hörspiel Tollhaus. Das ist ein Titel, der erst einmal nichts zu wünschen, aber dann doch umso mehr zu fragen übrig lässt. Dafür ist der Interpretationsspielraum zu groß. Was hat es genau damit auf sich mit dem Tollhaus in diesem Fall?
Also der Titel bleibt nah am Inhalt. Tollhaus wurden ja früher psychiatrische Anstalten genannt und darum geht es ja auch. Ein Mann, gesprochen von Blixa Bargeld, wird in einer Anstalt festgehalten und weiß offensichtlich nicht warum. Und wir hören seinen Gedankenstrom. Also da fliegen Realitäts- und auch Erinnerungsfetzen an einem vorbei, verschwinden wieder und dazu werden dann Geräusche und auch Musik gemischt. Und dazwischen montiert immer die Lesung der Anstaltsordnung, eine Anstaltsordnung, die Struktur vorzugeben scheint, dabei doch auch sehr kafkaesk anmutet. Und ja, wir hören uns das Ganze mal ein paar Minuten an.
Ich, Idiot, klettere hinauf, Warteraum, Fenster eingeschlagen. Dies ist das wahre Erwachen des menschlichen Geschöpfes. Ohne dieses Erwachen ist alles physische Wohlbefinden flüchtig. Jeder Heim ist vom Absterben bestimmt, vergänglich. Alles warten, bar jeder Hoffnung.
Nach der Aufnahme wird ein Behandlungsplan für Sie erstellt, der Ihnen erläutert wird.
Auf der Rund um die Uhr besetzten Warte im Haus D sind Ingenieure, Netzspezialisten, Sexualtäter und Techniker verantwortlich für die komplexen Anlagensteuerungen und die Koordination der Serviceeinsätze. Übrigens, eine Behandlung gegen ihren Willen kann nur in Fällen von erheblicher Gefahr für die eigene oder die Gesundheit anderer Personen erfolgen. Man merkt, die Maschinen sind völlig chaotisch zusammengebaut.
Wir hörten einen Ausschnitt aus dem Hörspiel Tollhaus. Mark Karnak ist für Textton und Regie zuständig. Von Jukka-Pekka Kärvinen stammt die Musik und als Sprecher hörten wir Blixa Bargeld. Er spricht hier sehr bedachtsam und artikuliert ganz genau. Er klingt strukturiert, ja, wie ein Mensch, der psychische Probleme hat, der hier eingeschlossen ist und der zu begreifen versucht, warum er überhaupt da ist, wo er ist. Und darum herum hört man so eben Klänge, einen bestimmten Sound, mal ist es zarte Musik, dann klingt es metallisch scheppernd oder wie zerspringendes Glas. Ja, und das Ganze erinnert schon ein bisschen an Herrn K. aus Kafkas Prozess, der eben auch nicht weiß, was mit ihm so geschieht.
Durchaus, und es ist ein Sound, der einen erschauern lässt, also etwas sehr Unheimliches transportiert, was ich nur positiv meine. Mhm. Nimmt dieses Hörspiel auf irgendeine reale Begebenheit Bezug?
Ja, das ist wirklich ein bisschen unklar, also mir jedenfalls. Das Tollhaus wird allerdings verortet und zwar auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in Mecklenburg-Vorpommern. Und der Patient wird Niedermoor genannt und als 62 Jahre alt beschrieben. Ja, und man hat den Eindruck des Selbsterlebten, aber das lässt sich eben nicht verifizieren und muss es eigentlich auch nicht. Es klingt in all seiner Undurchdringlichkeit jedenfalls sehr real, wie etwas Erlebtes.
Was schreiben denn die Juroren der HR2 Hörbuchbestenliste dazu, die das Stück ja schließlich auf Platz 1 gesetzt haben?
Sie loben hier die kongeniale Zusammenarbeit von den drei Künstlern, also von Mark Karnak, Blixa Bargeld und Jukka-Pekka Kärvinen, sind beeindruckt, wie sehr die Stimme Blixa Bargeld und die Musik und der ganze Soundscape unter die Haut gehen und finden durchaus auch eine dunkle Komik in diesem Hörspiel. Und das muss ich auch sagen, bei aller Experimentierfreudigkeit des Trios, das Hörspiel ist auch durchaus, ich sag mal, unterhaltsam und sehr gut hörbar.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweck, für die Vorstellung und Besprechung des Hörspiels Blixa Bargeld, Mark Karnak, Tollhaus heißt es, mit den erwähnten beiden Namen, mit Blixa Bargeld, mit der Musik von Mark Karnak und Jukka-Pekka Kärvinen. Eine CD, knappe Stunde Hörzeit, 15 Euro kostet sie und ist im Belleville Verlag erschienen. Und in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur wenden wir uns jetzt mal wieder Jan Weiler zu. Der Journalist und Schriftsteller hat nahezu einen Stammplatz in unserer Sendung. Bekannt geworden ist er, um das nochmal kurz in Erinnerung zu rufen, mit Büchern wie Maria, ihm schmeckt's nicht oder Das Pubertier oder auch Kriminalromanen. Auf jeden Fall ist er ein großer Familienmensch und dabei sehr den Jüngeren und Jüngsten zugewandt, jetzt auch gerade in seinem publizistischen Tun. Und das belegt nun ein neues Buch von ihm, passend zum Schulanfang erschienen gerade, Max, Memoiren eines Schulanfängers. Da gab es schon mal Geschichten, Dorothee Meyer-Karweck, vom kleinen jungen Max, aber die sind schon ein paar Jahre alt. Was hat es mit dieser Produktion jetzt auf sich?
Ja, Jan Weiler ist ja wirklich bekannt geworden durch seine sehr lustigen Geschichten, die er der eigenen Familie abgelauscht hat, natürlich auch hier stark verfremdet. Und 2009 erschienen auch zwei Hörbücher über diesen kleinen Sohn, den Jan Weiler damals Max nannte. Hier kommt Max, so hieß die eine CD, und später erschien dann Max im Schnee. Ja, und die wurden nun neu herausgebracht unter dem neuen Titel Max Memoiren eines Schulanfängers, wie meist vom Autor selbst gelesen und mit so kleinen Musiktrennern versehen. Und die Musik stammt von Volker Präkelt und Frank Tschöke. Dies als Hinweis also für diejenigen, die die beiden CDs damals schon gekauft haben. Hier bekommt man nun alle 36 Geschichten auf einmal nochmal.
Drehen die sich eigentlich alle um dasselbe Motiv, also den Schulanfang?
Eigentlich gibt es nur eine richtige Schulanfangsgeschichte. Mein erster Schultag heißt ja auch entsprechend. Aber der kleine Max ist eben im Alter eines Schulanfängers und so erleben wir ihn in diversen Situationen rund um dieses Alter. Es ist ein bisschen chronologisch geordnet von Schulanfang bis Weihnachten und Silvester. Wie bei Jan Weiler üblich sind es kleine witzige Geschichten, die viele junge Eltern so ähnlich auch erleben oder erlebt haben. Und wir hören mal rein in die Geschichte Babysitter brauche ich nicht. Die Eltern sind gerade zu Besuch bei Freunden und Max und seine ältere Schwester Theresa bleiben allein zu Hause. Ja, und wie gesagt, es liest Jan Weiler selbst.
Therese passt auf mich auf, denn sie ist schon fast 11 und sie kann ja anrufen, wenn was ist, und wenn Mama das sagt, dann klingt das immer so, als würde sie eigentlich hoffen, dass etwas passiert, aber es passiert nie was. Außer letzte Woche, da waren sie wieder weg und ich habe Hunger bekommen und Therese hat gesagt, okay, sie macht uns noch etwas zu essen und sie hat Pennenudeln gemacht, aber keine Soße, weil sie keine kann. Und da habe ich vorgeschlagen, wir könnten ja eine Dose von dem Zeug aufmachen, wo der Hund drauf ist. Und ich würde schon auch mal Hund probieren, weil ich ja im Urlaub auch Tintenfisch gegessen habe und das war auch nicht schlimm. Aber Therese hat gesagt, dass das in der Dose nicht Hunde wären, sondern für Hunde. Und dann hat sie vorgelesen, was da drauf stand, nämlich mit Rind, Vitaminen und frischem Geflügel. Und ich fand, das sind alles gute Sachen, besonders die Vitamine und das Geflügel. Das ist nämlich Hühnchen und das essen alle Kinder gerne. Und Therese hat gesagt, wenn sie es macht, dann muss ich es auch essen und sie nicht enttäuschen. Und sie hat die Dose aufgemacht und alles in die Pfanne geschüttet. Und es hat nicht besonders gut gerochen, das muss ich schon sagen. Aber wir haben trotzdem was davon gegessen. Aber ich war schnell satt und später sind wir ins Bett. Und als Mama und Papa nach Hause gekommen sind, da haben sie uns geweckt und gefragt, ob wir das wirklich gegessen hätten. Und Papa hat gesagt, das dürften sie eigentlich niemandem erzählen, dass sie ausgingen und ihre Kinder zu Hause warmes Hundefutter essen müssten.
Tja, so ist das. Aber mitunter hat der kleine Max auch Sorgen. Und das liegt beispielsweise an einem Einschlaflied, an dem Einschlaflied Guten Abend, Gute Nacht, das ihm die Mutter oft vorsingt.
Da gibt es eine Stelle, die ich nicht verstehe, nämlich Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Und ich denke dann, was ist, wenn Gott morgen früh nicht will? Werde ich dann nie mehr wach? Und da wäre es doch besser, wenn ich gar nicht erst schlafe. Und dann muss ich wieder darüber nachdenken und ich höre Mama und Papa im Wohnzimmer reden und dann muss ich aufs Klo, obwohl so dringend ist es gar nicht. Und im Flur treffe ich Papa und er fragt, warum ich nicht schlafe und ich sage, dass ich nicht kann und das stimmt ja auch. Und er geht mit in mein Zimmer und bringt mich noch einmal ins Bett und liest was Kurzes vor und singt das Paulchen-Panther-Lied, weil er keine anderen Lieder kann. Aber er singt es immer falsch, nämlich nicht Paulchen, Paulchen, mach doch weiter, sondern Mäxchen, Mäxchen, mach doch weiter. Und dann schimpfe ich, weil er es falsch singt und ich sage, dass ich mir Sorgen mache, weil Gott mich nur vielleicht wieder weckt. Und er gibt mir ein Küsschen und sagt, dass der liebe Gott mich ganz bestimmt weckt und dass eben nur die Frage ist, ob er mich ganz früh weckt oder etwas später. Und das ist damit gemeint in dem Lied. Und man könnte auch singen, morgen früh, sobald der liebe Gott will. Aber das klingt eben nicht so gut. Und Papa sagt, dass er hofft, dass der liebe Gott mich morgen ein bisschen später weckt, weil da nämlich Sonntag ist und da wollen Mama und Papa lange schlafen. Aber das kann ich ihnen nicht versprechen. Denn morgen früh, wenn ich will, werden sie wieder geweckt.
Und das macht dann den Eltern ein bisschen Sorgen.
Als Sprecher tritt Jan Weiler selbst auf. Er spricht nun aus der Perspektive des kleinen Jungen, aber er klingt nicht so und ich halte ihm das zugute, dass er es nicht mimt. Wäre vielleicht, aber die Frage ist ja dann berechtigt, dann doch tatsächlich ein kleiner Junge besser gewesen hier als Sprecher?
Ich finde auch, es ist schon einmal sehr schwierig, ein Kind zu finden, das schon so gut vorlesen kann. Da muss ja jede Betonung stimmen, sonst ist das Ganze einfach überhaupt nicht mehr lustig. Ja, und Jan Weiler selbst kennt seine Texte eben am besten. Er weiß, wo er Pausen machen muss und wo es auch ironisch wird. Und das ist bei seinen Geschichten besonders wichtig.
Das Hörbuch wird für Kinder ab 5 empfohlen. Aber jetzt nochmal zurückgedacht in die Art und Weise, wie Jan Weiler spricht. Sind das jetzt wirklich Geschichten für Kinder oder doch dann eher für Eltern oder Großeltern?
Also für mich ist es tatsächlich ein Hörbuch mit Geschichten in erster Linie für Erwachsene. Also die lachen dann über Episoden, in denen Vorstellungen von Kindern mit denen von Erwachsenen aufeinanderprallen. Und sie finden sicher vieles auch einfach goldig und süß. Und Kinder selbst nehmen sich viel ernster und wollen auch ernst genommen werden. Die lachen vielleicht dann über diese Hundefuttergeschichte, weil die so schön eklig ist. Oder über Texte von Max mit seinen Schulkameraden. Dazu kommt, es kommt wirklich oft Ironie vor und Ironie verstehen Kinder eigentlich erst ab 10. In Einzelfällen natürlich auch früher. Also das muss man ausprobieren, aber Eltern und Großeltern und überhaupt Erwachsene, die haben sicher viel Spaß damit.
Viel Spaß bei Jan Weiler, Max, Memoiren eines Schulanfängers. Das ist eine Autorenlesung mit Musik von Volker Prekelt und Frank Tschücke. 2 CDs, 1 Stunde 45 Minuten Hörzeit, 16 Euro kosten diese beiden CDs. Und über die Altersempfehlung ab 5 Jahren, da haben wir gerade diskutiert. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick. Ach so, das Hörbuch ist bei der Hörverlag erschienen. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwick
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.